Mit scharfem Stahl und kaltem Herzen werden wir auf unsere Feinde herniederfahren. Die Schwachen sollen sterben, auf dass die Starken überdauern, und niemandem soll Gnade gezeigt werden. Dann und nur dann werden unsere Feinde erfahren, was Angst wirklich bedeutet. Malekith, Hexenkönig von Naggaroth.
Höret, höret und willkommen zurück zum Eid of Heroid. Ich bin Paul.
Und ich bin Jeremy. Heute beschäftigen wir uns mit Teil 2 der Elfenfraktion. Wir gehen also weiter auf die Waldelfen ein, mit denen wir schon angefangen haben. Und dann geht's richtig ans Eingemachte. Dann reden wir über die Edgelord-Fraktion überhaupt, die Dunkelelfen.
Bevor wir das machen, müssen wir noch zwei Sachen abhaken. Wie immer, der allseits bekannte Hobby Progress. Was hast du gemacht, Jeremy?
Gar nichts. Diesen Monat wirklich gar nichts. Ich hatte Prüfungen, ich hatte ein bisschen Stress, ich hatte eine Katze hier um die Ohren und ich bin zu nichts gekommen. Ich habe ein bisschen 30k Horus Heresy gemacht, aber sonst einfach mal Pause gemacht von den Ratten. Ich habe ein bisschen verfolgt bei den in der Warhammer Community da den Release der Waldelfen und der Beastmen. Und das fand ich ganz cool, dass gerade die Beastmen wiedergekommen sind. Ja.
Ah ja, da muss ich ja gestehen, habe ich mir gar nicht angeguckt. Ich bin da völlig uninformiert, völlig unvorbereitet hier in diese Folge gestartet. Aber lass mich raten, sie haben einfach das released, was es vorher schon bei AOS gab und dann mysteriöserweise von der Website verschwunden ist.
Ich kann es dir ehrlich gesagt gar nicht genau sagen, weil ich habe es auch nur überflogen und mitbekommen, dass beide Fraktionen rausgekommen sind. Aber selbst wenn es nur die AOS-Figuren sind, freut mich das ja schon, weil ich weiß nicht, wann haben Tiermenschen das letzte Mal, war das nicht sogar die letzte wirklich Original-Fantasy-Fraktion, die neue Modelle bekommen hat? Oder zumindest zum Teil neue Modelle bekommen hat?
Also die haben auf jeden Fall schon während AOS auch neue Modelle bekommen. Ja. Die wurden schon supported.
Ich meine jetzt noch zu Fantasy-Zeiten, bevor Warhammer Fantasy gestorben ist. War es, glaube ich, die letzte Fraktion, die noch irgendwas Neues bekommen hat? Ich weiß es nicht. Aber ich finde es halt cool, dass der Support weitergeht. Also, dass man merkt, dass bei Old World noch weitergearbeitet wird und jetzt nicht das irgendwie ausstirbt, nachdem wahrscheinlich jetzt auch gemerkt wurde, dass doch nicht 60 Millionen Spieler plötzlich dahinter hängen.
Auf jeden Fall. Und was mich in dem Kontext auch besonders freut, so komisch es klingt, dass, wie du schon sagst, es nicht so viele Leute spielen und Old World nicht das gleiche passiert wie Horus Heresy. 3 Jahre nach Release wird alles neu gemacht, neue Edition, alle Regelbücher völlig umsonst gekauft. Ich habe mich ein bisschen aufgeregt.
Ja, ich auch.
Und zum Glück bleiben wir erstmal, ich drücke die Daumen, bei Old World von dieser Scheiße verschont, salopp gesagt.
Ja gut, man muss halt, also ich gehe davon aus, es wird bei Old World werden so alle Fraktionen der alten Welt und so aus dem Osten werden kommen und dann wird eine neue Edition kommen mit zum Beispiel Lustria und sowas. Weil ich, also ich kann mir nicht vorstellen, dass Games Workshop es wirklich durchzieht, alle Fraktionen wiederkommen zu lassen, bis die nächste Edition kommt. Falls eine nächste Edition kommt.
Ja, es kann gut sein. Aber
hey, bis dahin
erstmal
bin ich positiv gestimmt. Ne? Also ich finde es ziemlich cool, dass das jetzt noch so durchgezogen wird, dass auch Age of Sigmar jetzt auch nicht vernachlässigt wird nebenbei. Weil ich glaube, waren auch nicht wenig Leute, die gedacht haben, okay, jetzt kommt Fantasy wieder, damit ist Age of Sigmar jetzt erledigt. Aber das geht ja auch fröhlich weiter.
Ja.
Und bis jetzt, also so mit Skaven finde ich es ja auch ganz cool, dass Age of Sigmar weitergeht und ich einfach die Modelle nehmen kann und in meine Old World Armee konvertieren kann.
Voll, voll. Kommt ja jetzt auch ein neuer Ogre Spearhead bei AOS raus, also.
Ja, Spearhead habe ich ja keine Ahnung von, da bist du ja tiefer drin als ich.
Ja, du.
Oder hast da gerade mit angefangen?
Ist ja trotzdem AOS, so, ne? Ja. Aber genau, dann kommen wir vielleicht damit auch zu meinem Hobby Progress. Ich habe gar nichts gemacht, wie immer. So ein bisschen frage ich mich, ob wir es vielleicht auch einfach lassen können mit dem Hobby-Progress.
Ich mache weiter.
Ja, irgendwann werde ich auch noch mal weitermachen. Ich habe Fantasy-Figuren angemalt. So, das habe ich getan, aber für Spearhead, für meine Vampir-Spearhead. Das schleicht sich ja aber auch schon gefühlt seit 4 Folgen, dass ich davon rede, dass ich die anmale. Und das sind ja echt nicht viele Figuren. Aber gut, irgendwann wird es meine Vampir-Armee. Und an dieser Stelle möchte ich mich auch nochmal bedanken beim lieben Genossen Norbert, falls der uns hört. Der hat mir ziemlich geile gedruckte Vampirmodelle überlassen, für geschenkt. Herzlichsten Dank. Ich habe es die letzte Folge verpasst, mich dafür zu bedanken. Genau. Und ja, mehr habe ich nicht gemacht. Ich bin auch alle Hände voll mit dem echten Leben und anderen Dingen. Ich hatte jetzt gestern, habe ich ein kleines Kennenlernen-Event für Halo Flashpoint gemacht. Da saß ich dann Samstagnacht noch bis 4 und habe Figuren angemalt. Das war sehr schön und erfolgreich, aber
ja, ist ja auch, also das Ding ist ja auch, man kann dir ja nicht vorwerfen, faul zu sein, ne, weil du ja andere Sachen halt machst. Und das Ding ist halt auch, man muss ja auch mal überlegen, Grabowski, du und ich haben halt Bock darauf gehabt, einen Fantasy-Podcast zu machen und was mit Fantasy anzufangen. Zumindest ein Drittel von uns wohnt aber auch wahnsinnig weit weg. Das heißt, wir haben auch nicht diesen monatlichen Input, dass wir gegeneinander spielen würden. Ist halt, im Moment bastelt ja noch jeder so für sich und guckt einfach. Was ich kurz vom Thema ab festgestellt habe, sagt dir Cursed City was? Dieses Spiel von Games Workshop, so eine eigene Box, das war auch ein eigenes Spiel, das wurde mal rausgebracht und das wurde ja dann komplett fallen gelassen von GW.
Und wieder rausgebracht.
Ja, und es wurde jetzt wieder rausgebracht, das hat mich total verwirrt. Ja, aber ich war letztens im Games Workshop tatsächlich. Ist das tatsächlich schon so lange so?
Also, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, hier werden wir wieder Zeuge davon, dass Jeremy ein alter Mann ist.
Ja, ich gehe nie in Games Workshop, außer um Farbe zu kaufen.
Ich auch nicht, aber ich habe Internet auf dem Handy.
Ja.
Also ich glaube, nee. Cursed City ist während Corona rausgekommen, wurde dann fallen gelassen, eingestampft, war nicht mehr verkäuflich und ist dann irgendwann wieder rausgekommen. Aber das ist jetzt, glaube ich, auch schon 2 Jahre her wieder oder so.
Nee, also ich war auf jeden Fall auf der vorletzten Taktika und da hatte jemand eine Cursed City Box und da war das noch so, wow, Cursed City, da fragen wir gar nicht, wie viel das kostet, weil das wird unfassbar teuer sein. Und dann habe ich es auch nicht mehr verfolgt. Aber da waren ja halt geile Untotenmodelle, deswegen komme ich ja drauf. Vampirmodelle waren da ja drin.
Ja, ich habe die Box, ich habe die damals vorbestellt, also alles easy. Ich habe es mal gegoogelt, der Re-Release von Cursed City war 2022 im März.
Ja, guck mal, da habe ich meine Umschulung angefangen und da bin ich komplett aus dem wahren Leben ausgestiegen.
Ja, aber es ist 3 Jahre her.
Hm? Ach, Paul, wenn du mal so alt bist wie ich, 3 Jahre, das ist wie ein Wimpernschlag.
Ja, leider.
Ja, aber okay, wusste ich nicht. Ich bin in den Games Workshop reingekommen und war mega weggeblasen, dass da eine Cursed City Box stand. Das war verrückt.
Ist auch eine richtig geile Box. Also ich überlege auch immer mal, mir die nochmal zu kaufen. Einfach um einmal die Modelle so zu haben und einmal um sie umzubauen. Also wenn ihr sie in die Hände bekommen könnt, zuschlagen. Aber nicht zu Scalper-Preisen. Die gibt's ganz normal zu kaufen auf der GW-Website. Aber kauft natürlich bei irgendeinem anderen Laden.
Irgendeinem 20%-Laden.
Ihr wisst selber, welche das sind.
Gut, wenn wir schon von Vergessen und Nachholen reden, da haben wir ja noch eine kleine Ergänzung.
Ja, uns ist ein kleiner Fauxpas unterlaufen. Die großen Elfenfans unter euch müssten es schon längst mitbekommen haben in der letzten Folge. Anhand des Feedbacks konnten wir aber feststellen, dass es anscheinend keine Elfenfans unter euch gibt, denn es hat niemand das angemerkt. Wir haben ein paar Dinge vergessen. Und zwar haben wir dreisterweise übergangen, obwohl sie für Hochelfen fundamental wichtig sind, den Malstrom in Ultuan und den Krieg der Vergeltung oder auch Bartkrieg genannt.
Genau. Und da werden wir dann jetzt, bevor wir mit Waldelfen noch weitermachen, werden wir zumindest noch mal auf den Bartkrieg zu sprechen kommen und den Malstrom, da gehen wir dann drauf ein, wenn wir zu den Dunkelelfen kommen. Da können wir jetzt im Endeffekt dann auch direkt mit anfangen, mit dem Bartkrieg. Oder also die Hochelfen ja. Nennen ihn Bartkrieg, weil den scheinbar nicht so.
Ich glaube, das ging da um die Simpsons, ne?
Ja, ja, genau. Der Bartkrieg. Bart, wer heißt schon Bart?
Bart. Die Bart, die. Das ist Deutsch. Das heißt die Bart.
Genau. Also, der Bartkrieg, der war circa 2000 bis 1500 vor imperialer Zeitrechnung. Das ist eben exakt der Punkt, wo der Bruch zwischen Zwergen und Elfen passiert ist. Wir haben ja schon mal erwähnt, dass die Hochelfen eben früher einige Kolonien in der alten Welt hatten. Und dieser Krieg ist eben der Punkt, weswegen die Kolonien verschwunden sind und warum es auch eigentlich Waldelfen gibt und warum Waldelfen dann Waldelfen sind und nicht Wiesenelfen.
Auch wenn man es sich kaum vorstellen kann, Zwerge und Hochelfen waren mal ziemlich beste Freunde, die auch rege Handelsbeziehungen geführt haben.
Ja, und da hat natürlich jemand zwischengefunkt und das waren überraschenderweise die Dunkelelfen, die die haben nämlich Sabotageaktionen gegen die Zwerge durchgeführt. Sowas wie meine Karawane überfallen oder meine Siedlung abgebrannt und haben das halt immer wieder gemacht. Das waren wie so kleine Nadelstiche immer gegen das Zwergenvolk. Und die hinterließen aber Spuren, die es eben aussähe, als würden die Hochelfen dahinter stecken.
Die haben natürlich gesagt, ey, das waren wir nicht, aber die Situation ist immer weiter eskaliert. Herumziehende Elfen wurden von Zwergen getötet und Hochelfen haben sich dann in zwergische Politik eingemischt, bis schließlich der Krieg dann ausbrach, nachdem ein Zwergengesandter nach Ultur angeschickt wurde, um die Wogen zu glätten.
Genau, man muss sich das im Endeffekt so vorstellen, die Spannungen eskalieren immer weiter. Die Zwerge, und das muss man halt im Endeffekt auch ein bisschen betonen, haben sogar eingelenkt und haben dann einen Diplomaten gesendet, um die Wogen wieder zu glätten. Und da gibt's eben dann zwei Versionen von diesem Treffen. Die Hochelfen behaupten nämlich, dass statt eines Diplomaten ein verdreckter Zwerg angekommen wäre, der rotzbesoffen gewesen wäre und einfach nur Forderungen gestellt hat. Und der musste dann rausgeschmissen werden.
Seems legit.
Ja, schon so ein bisschen. Genau, das ist eben die Version der Hochelfen. Verdreckter Lum kommt an, stellt Forderungen und benimmt sich daneben.
Und die Zwerge, deren Version ist halt, die haben einen Gesandten geschickt, der wurde noch nicht mal eingelassen, der wird ausgelacht und dann ist das Schlimmste passiert, was man so Zwergen antun kann. Die Bärte der Gesandten wurden abrasiert.
Ja, das ist halt, also ist ja schlimmer, als hätten sie ihn umgebracht, den Bart abzurasieren und dann wieder zurückzuschicken.
Ich glaube, das Ding ist dabei auch, wir kommen ja heutzutage nicht umhin, wenn wir uns Zwerge vorstellen, nicht an Gimli zu denken, ja, aus dem Film. Sowieso.
Der hat es halt geprägt.
Finde ich. Und ich glaube, da kommt man auch einfach nicht mehr drum herum. Also wenn man andere Zwerge haben will als solche Zwerge, dann muss man ein anderes Volk erfinden.
Ja, ich glaube auch. Also das ist halt das Ding, was jeder im Kopf hat, sind halt Zwerge, die schon stolze Krieger sind und so, aber trotzdem auch immer gerne trinken, was halt der Hochelfenversion zusprechen würde. Aber auch immer lange Bärte haben und Leute, die keine langen Bärte haben, wie ich, die sind halt weinerliche kleine Lumpen.
Also Zwerge sind eigentlich so richtige Männer.
Ja, richtige Alphas. Jedenfalls hat das dann eben, je nachdem, ist eigentlich auch egal, welche Version gestimmt hat, hat das fast zum Überlaufen gebracht. Und dann brach eben der von Zwergen genannte Vergeltungskrieg oder von den Hochelfen ein bisschen arrogant genannte Bartkrieg
aus,
bei dem auch nur Zehntausende auf beiden Seiten gestorben sind. Und die Hochelfen wurden dann tatsächlich bis auf wenige Ausnahmen aus der alten Welt vertrieben. Also die Kolonien wurden von den Zwergen auch überfallen und eingenommen dann. Und irgendwann wurde dann zwar ein Frieden zwischen den beiden Völkern verhandelt, aber das war eben der Punkt, ab dem das Verhältnis zwischen Zwergen und Elfen stark belastet war und sich auch diese Vorurteile geprägt haben. Und gerade Zwerge sind ja auch welche, die das dann in ihr großes Buch des Grolls eintragen. Und das war dann für Jahrhunderte einfach eine Priorität.
Was uns dann wieder zum eigentlichen Thema führt. Denn manche Elfen, die versucht haben, neutral zu bleiben, sind in die Wälder geflohen, beziehungsweise nach Ateloren, welche ihnen Schutz bot und die Zwerge vertrieb. Die Zwerge brauchen sehr viel Holz. Deshalb haben die halt in den Wäldern ordentlich gerodet und geforstet, weshalb sie, ich glaube, nicht so ein gutes Verhältnis zu Ateloren haben.
Ja. Auch wieder wie bei Herr der Ringe, wie beim Film zumindest, wenn die Orks anfangen, den Wald zu roden und dann die Ents ausrasten, nachdem sie das sehen. Die Zwerge sind keine gern gesehenen Gäste in einem Wald.
Wir hatten ja letzte Folge schon eine kleine Einführung gemacht zu den Waldelfen. Ne, die halten sich aus den Dingen mit denen sie nichts oder ihre Wälder nichts zu tun haben, eher raus, sind jetzt nicht so, ja, keine imperialistische Nation, die irgendwie großartig am Expansieren oder Kolonisieren ist und leben halt ziemlich zurückgezogen und naturverbunden. Was zeichnet die denn noch so aus?
Trotz ihres Hangs dazu, sich um sich selber zu kümmern, haben die Waldelfen ja auch innerhalb von Athaloran mit anderen Wesen zu tun. Und da gäbe es zum einen die Dryaden, das sind im Endeffekt humanoide Pflanzen und das sind die Wächter von Athaloran. Die sind auch eine besondere Spezies, weil die kennen keine Freundschaft oder Gnade. Die sind nur darauf ausgerichtet, den Wald zu schützen.
Jeremy, haben wir eigentlich überhaupt erklärt, was Athaloran ist, bevor wir da jetzt tiefer drauf eingehen?
Ich glaube, wir sind da ganz kurz drauf eingegangen. Wir gehen da gleich auch noch kurz drauf ein, wenn es um Magie geht. Athaloran ist im Endeffekt ein uralter Wald, der vermutlich auch von den Alten geschaffen wurde und der die Magieströme filtert. Der zieht die Magieströme an und filtert die Chaosenergie daraus. Durch diese Magie, die er anzieht, gibt es eben ziemlich viele Kreaturen da drin, die eben von dieser Magie belebt wurden, wie eben Dryaden oder Baummenschen. Und der liegt zwischen dem Imperium bzw. dem Gebirge und Bretonia. Die Bretonen sind im Endeffekt die nächsten Nachbarn, die der Wald hat. Genau, und da ich gerade von Dryaden gesprochen habe, das sind eben diese, wenn es mit D&D aussprechen würde, neutralen Wesen. Und Waldelfen und Dryaden kommen eben nicht sonderlich gut aus. Das ist aber so zweckbündnismäßig. Also sind keine Freunde, aber die sind beide, also die Waldelfen wollen ihre Heimat beschützen und die Dryaden wollen ihren Wald beschützen. Deswegen ist das vollkommen okay für die, bis zu einem gewissen Grad. Die älteste der Dryaden zum Beispiel, Drücha, die ist so alt, dass sie sich sogar noch daran erinnern kann, wie Athaloran war, bevor die Waldelfen dahin gekommen sind. Und die ist dann zum Beispiel eine, die sagt, bevor die Waldelfen hier hingekommen sind, war Athaloran viel besserer Platz, weil die, seitdem die Waldelfen hingekommen sind, ziehen die die Probleme im Endeffekt an.
Früher war alles besser. So. Da gibt's aber auch noch andere Wesen. Baummenschen und Baumschrate. Ich muss ja gestehen, ich habe da vorher noch nie was von gehört. Das sind, ja, so Lichtorbs, ne? Das sind so wie so kleine Feen, wie bei Peter Pan, ne? Wenn die so ganz klein rumfliegen, dann sieht es einfach aus wie so eine Kugel oder noch besser wie bei Zelda.
Ja, die nervige, wie hieß sie?
Oh Gott. Listen.
Ja, Listen.
Die düsen da auf jeden Fall auch rum und im Falle eines Angriffs aus dem Wald binden sie sich aber an Totholz und formen so einen Körper, mit dem sie in den Kampf ziehen können. Und Baumschrate verlassen nach dem Kampf ihren Körper dann wieder und schweben weiter rum. Bei Baummenschen ist das nicht möglich. So richtig wird mir der Unterschied nicht ganz klar. Und in meiner Vorstellung sind das jetzt so Ents. Ist das korrekt?
Das ist korrekt. Also Baumschrate, da gibt's zum Beispiel auch Legenden von zum Beispiel Bauern aus Kislev, dass plötzlich ihr Feuerholz humanoide Figur bildet und sie dann angreift. Und Baummenschen sind dann eben die, da geht der Orb rein. Das sind dann aber Bäume, also beziehungsweise Baummenschen, wie man sich die vorstellt, wie die Ents. Und die verbleiben aber auch in ihrem Körper. Baumschrate können wieder aus dem Totholz raus. Baummenschen sind Orbs, die gehen in lebendes Holz, bilden da so einen Baummenschen draus und der muss dann aber auch so verbleiben. Das sind dann auch die, die sich einfach wieder irgendwo hinstellen, dann einfach 2 Jahrhunderte schlafen.
Crazy.
Dann gibt's natürlich auch noch, ist halt ein Wald, da gibt's halt auch klassische Tiere. Da gibt's aber auch sowas wie Riesenhirsche und das sind halt, wie der Name schon sagt, einfach fucking riesige Hirsche. Es sind keine normalen Tiere, sondern die sind schon ziemlich stolz. Und die erlauben Waldelfen, mal auf ihnen zu reiten. Und sonst gibt's halt noch diese klassischen Fantasy-Waldtiere, ne? So Feen, Kobolde, das ganze Kroppzeug. Aber es gibt auch noch andere mächtige Kreaturen. Das sind zum Beispiel Riesenadler oder das Maximum sind dann, glaube ich, die grünen Walddrachen. Und die unterstützen die Elfen eben im Kampf. Aber auch wirklich, glaube ich, im Endeffekt nur, wenn es um die Wälder geht. Ich weiß jetzt gar nicht, wie es ist, wenn die Waldelfen jetzt zum Beispiel andere Länder überfallen würden. Vielleicht, wenn sie sagen würden, wir wollen da mehr Wald pflanzen. Aber sonst kann ich mir das eigentlich nicht vorstellen.
Wir wollen da den Wald retten. Ja, apropos Kämpfen, dann können wir uns ja mal angucken, wie das um das Militär der Waldelfen steht.
Genau. Bei den Waldelfen unterscheidet sich das dann schon stark von anderen Völkern, wie es ja zum Beispiel klassisch im Imperium ist, die dann so Rank-and-File-Armeen aufstellen und andere Länder überfallen wollen, sind Waldelfen eben darauf spezialisiert, einfach ihr Gebiet zu halten, also den Wald zu halten. Und das machen sie eben nicht zum Beispiel wie die Zwerge. Die Zwerge sind ja wie so ein Ziegelstein, den man in den Weg legt und jemand klatscht dagegen und prallt davon ab, sondern die sind halt subtiler, das sind im Endeffekt einfach perfekte Guerillakämpfer.
Eigentlich sind alle Einheiten der Waldelfen leicht gepanzert, wenn wir jetzt mal irgendwie von Baummenschen und Dryaden absehen, die halt lebende Rüstung im Prinzip sind. Die Elfen tragen leichte Lederrüstung, um beweglich zu bleiben, haben Speere dabei, um die Gegner auf Abstand zu halten. Naja, und das Main-Theme sind Bögen. Wie bei allen Waldelfen in allen Fantasy-Geschichten. Das ist krasse Bogenschützen.
Das wäre eigentlich auch mal geil, ne? Wenn Waldelfen in irgendeinem Fantasy-Universum einfach dafür bekannt wären, dass sie einfach Leuten mit Hämmern in die Fresse hauen.
Und so ein Höhlenleben oder sowas.
Jedenfalls dazu kommt halt, man muss das auch so ein bisschen getrennt sehen. Es gibt halt die Waldelfen und es gibt die, die Waldwesen. Und die gehen halt manchmal Zweckbündnisse mit den Elfen ein. Und das sind dann eben die Baummenschen, die wir eben schon erwähnt haben. Die sind halt super langsam, aber die sind ja auch so gut wie unaufhaltsam und bewegen sich dann Richtung Feind. Oder eben die Dryaden, die einfach nur, also jeder hat ja mal wahrscheinlich versucht, auf ein Stück Holz einzuschlagen. Und dann kommt halt ein wütendes Stück Holz und will dich umbringen. Oder eben Walddrachen und Riesenadler. Artillerie gibt's halt nicht. Macht aber eigentlich auch keinen Sinn für Waldelfen. Weil, warum auch?
Die könnten mit den Adlern wütendes Holz abwerfen.
Ja, wie die Echsenmenschen, so. Ne? Die haben ja auch die Pterodons, die dann Steine werfen. Aber
ja, aber dafür am End haben Waldelfen halt ihre Natur-Magic. Athelorn saugt Magie im Prinzip, wie du schon sagtest, aus der Welt und filtert die Chaos-Energie raus. Und Waldelfen-Magier profitieren halt immens davon und sind da voll am Magieballern.
Ja, man muss dazu halt auch sagen, wozu braucht man gerade in einem Wald Artillerie, wenn man eine Kavallerie von Riesenhirschen hat, die dann halt durch den Wald donnert, da bleibt eh nichts mehr stehen.
Ja, voll. Gab's da nicht auch irgendwie irgendwas mit Orion?
Es ist ja, wie wir schon auch gesagt hatten, die Waldelfen sind jetzt gesellschaftlich nicht so unbedingt angelehnt an Menschen oder das, was wir so kennen, mit so einem strikten System, aber die haben natürlich auch Anführer. Da gibt's dann zum Beispiel eben Durthu, der, ich glaube, sogar älteste Baummensch, der halt uralt und riesig ist und der einfach im Endeffekt eine Umweltkatastrophe ist, die auf einen zurollt langsam. Und dann geht eben, wie gesagt, schon Dricha, das ist die Anführerin der Dryaden, die mag weder Menschen noch Elfen, aber bei Elfen macht sie dann halt gerade noch so die Ausnahme, weil die eben Arthur Lauren beschützen. Ariel oder Ariel ist eine der mächtigsten Magierinnen der alten Welt. Die ist eben ein Avatar der Naturgöttin Isha. Und es gibt eben noch Orion, das ist der Herrscher des Waldes, das ist wirklich die oberste Instanz, die Arthur Lauren zu bieten hat. Und die Reiter der wilden Jagd, also die Kavallerie der Waldelfen, ist im Endeffekt die Leibwache von dem.
Der ist halt auch ein wilder Typ. Also im Endeffekt ist Orion ja nur die Hülle des Jagdgottes Kurnos. Er ist zwar unsterblich, stirbt aber jeden Winter freiwillig, um im Frühjahr wieder zu erwachen und die wilde Jagd auszurufen, bei der jeder Eindringling des Waldes getötet wird. Hier auch, ne, guter Verweis auf die wilde Jagd. Manche kennen sie von The Witcher.
Ich kenne die von The Witcher.
Kennst du sie von The Witcher? Gar nichts
gesagt. Also außer bei Warhammer.
Ja, und tatsächlich ist das ja eine reale Volkssage aus Europa. Also eine Gruppe von Jägern, die über den Himmel jagen. Und je nach Region hat, wenn man das gesehen hat, hat das verschiedene Folgen. Also Vorbote für Katastrophen wie Kriege, Dürren oder Krankheiten. Oder sie zeigen halt, wenn du das siehst, dass du sterben wirst. Oder es gibt auch Erzählungen, dass die Leute, die Zeugen der wilden Jagd wurden, ja, deren Seele wurde geraubt und sie sind dann mit mitgenommen wurden auf die wilde Jagd. Und es gibt dazu ein super geiles Mega-Gemälde von Peter Nikolai Abo. Das heißt Asgardese Rhein, in Klammern wilde Jagd. Zieht euch das rein, so sieht eine wilde Jagd aus.
Ist ja dann ein mega bisschen cool. So wie die Banshee in Irland, ne? Mit dem du hörst den Schrei und dann bedeutet es, du stirbst oder ein Angehöriger stirbt oder dann im nächsten Dorf hast du schon wieder irgendwas Positives. Ich meine, GW klaut halt viel, aber ich finde das eigentlich immer cool, wenn das so auf realen, in Anführungsstrichen, Dingen fußt.
Auf jeden Fall.
Jedenfalls bei Orion, man hat da so ein romantisches Verhältnis zu, wenn man dann hört, der erwacht dann wieder im Frühling oder im Frühjahr. Aber das bedeutet bei den Waldelfen eben, dass ein adliger Elf auserwählt wird, um den Avatar für Orion zu bilden und der dann auch geopfert wird. Der grausame Twist dabei ist wieder, weswegen das ist auch wieder so eine Warhammer-Sache, sowas liebe ich dann auch, dass dann immer so einer von diesen Twists da drin ist. Orion ist eben sozusagen die Hülle und der adlige Elf wird geopfert, um diese Hülle auszufüllen. Und das wird ja jedes Jahr gemacht. Dementsprechend ist diese Hülle gefüllt mit sehr, sehr vielen Elfen und die verbleiben halt auch da drin. Und jeder von denen hat eine Stimme, die versucht, die aktuelle Hülle zu beeinflussen und mit der zu reden. Plus, dass auch noch die Stimme von dem Jagdgott Kurnus dabei ist. Das heißt, jedes Jahr kommt auch eine Stimme dazu, die versucht, auf den Elfen, der geopfert wurde, einzureden, was er als Orion tun soll. Und deswegen werden die auch nach ihrer Willenskraft ausgewählt, weil sie sonst einfach wahnsinnig werden, wenn sie einfach geopfert werden und dann sprechen erstmal 500 Leute auf dich ein, was du alles tun sollst.
Also spannend auf jeden Fall, klingt aber schon nach dem laufenden Wahnsinn. Was uns zu einer super Überleitung führt, Dunkelelfen, die crazy, in Anführungszeichen, vielleicht, Fragezeichen, Elfenfraktion, die auch Druki genannt wird.
Sind ja im Endeffekt die Elfen, die ganz anders als die Elder, beziehungsweise die Dark Elder in 40k auf Badass und Leder und nackte Haut stehen.
Ganz anders. Der Ursprung der Dunkelelfen liegt im Abspaltungskrieg. Wie wir ja schon besprochen haben, ist dieser entstanden, als Malekit, der zweiteheliche Sohn des ersten Phönixkönigs, als eigentlicher Thronnachfolger übergangen wurde und er und seine Mutter Murati eine Rebellion ausgelöst haben.
Genau. Wir haben aber noch nicht besprochen, warum Malekith im Endeffekt aussieht wie die, Achtung, jetzt kommt ein Junge-Leute-Witz, wie die Wish-Version von Sauron. Haha.
Ich glaube, das ist kein Junge-Leute-Witz mehr.
Das macht mich nur älter, aber gut.
Als Initiationsritus muss jeder Phönixkönig das Feuer des Asurians durchschreiten, um auf der anderen Seite als Phönixkönig wiedergeboren zu werden. Phönix, Feuer, Wiedergeburt, you know.
Ja, schon ziemlich clever, ne? Das Dumme ist halt, dass das Feuer von Asurian nicht irgendein Feuer ist, sondern das erkannte eben die dunklen Flecken auf der Seele von Malekith. Der Gute hatte sich nämlich zwischenzeitlich mit schwarzen Künsten befasst und alle anderen
Und Schlawiner.
Ja, alle anderen etwaigen Thronfolger wurden halt von ihm getötet. Und dieses Feuer verbrannte ihn eben bis zur Unkenntlichkeit. Und er konnte dann nur noch dadurch gerettet werden, dass seine Mutter Murathi ihre Schwarzmagie eingesetzt hat, um ihn zu retten. Dadurch sind dann aber sein Körper und seine Rüstung ineinander verschmolzen. Jedenfalls fühlte er sich dadurch in seiner Thronnachfolge betrogen und zettelte eben mit Hilfe seiner Mutter und seinen Anhängern den elfischen Bürgerkrieg an, den Abspaltungskrieg.
Was mich jetzt von der Erzählung her aber deutlich mehr an Star Wars Episode 3 erinnert. Anakin fällt in die Lava, verbrennt. Und dann muss ihm eine Rüstung mit der dunklen Kraft der Macht gebaut werden, aus der er nicht mehr aussteigen kann.
Naja, zumindest wird Anakin und dem Imperator kein sexuelles Verhältnis nachgesagt, wie
bis jetzt. Ich wette mit dir, es gibt da Fanfiction.
Wahrscheinlich, das wäre ganz furchtbar.
Ja, aber du hast auch nicht erzählt, dass ihm und seiner Mutter ein sexuelles Verhältnis nachgesagt wurde.
Nee, aber da gibt's ganz viele Theorien, in Anführungsstrichen. Weil die doch sehr eng sind und so. Ich okay. Weiß aber auch nicht,
wir fragen mich weiter, auf was für Websites Jeremy sich herumtreibt. Hier ist jetzt der Zeitpunkt, um über den Mahlstrom zu sprechen. Wir haben in einer älteren Folge schon mal erwähnt, dass im Prinzip der Mahlstrom die Warhammer-Welt am Laufen hält. Der zieht die Winde der Magie an, filtert die Chaos-Magie heraus und schickt sie dann direkt zurück ins Reich des Chaos, was zum Großteil verhindert, dass die Götter des Chaos ihren Einfluss auf die Welt nicht vergrößern können oder dass Dämonen sich materialisieren. Kurz gesagt, ohne den Mahlstrom wäre die Warhammer-Welt komplett im Arsch. Zumindest für alle, die keine Dämonen sind.
Ja. Und hier kommt daneben der Auftritt von Malekith. Irgendwann im Laufe seiner Rebellion wurden seine Anhänger trotzdem durch die vereinten Anstrengungen der restlichen Hochelfen immer weiter zurückgetrieben. Und aus purer Verzweiflung, um nicht zu verlieren, wurde sich immer dunkleren Künsten hingegeben. Die Lage wurde aber trotzdem immer aussichtsloser. Und dann haben Malekith und seine Mutter eben beschlossen, wenn Malekith Ulthuan nicht bekommen kann, dann bekommt's halt niemand. Auch wenn die komplette Welt dabei untergeht. Also haben sie halt den Plan gefasst, der Mahlstrom soll mit Hilfe von dunkler Magie zerstört werden und die Warhammer-Welt wird dann im darauffolgenden Chaos-Clusterfuck einfach von Dämonen überrannt und komplett auseinandergenommen.
Klingt zauberhaft.
Ja.
Und trotz Malekiths Macht, seinen Gefolgsleuten und dazukommenden Chaos-Magiern konnten seine Bestrebungen in letzter Sekunde durch die mächtigsten Magier der Hochelfen vereitelt werden, was jedoch eine dermaßene magische Explosion auslöste, dass die Erde bis zur alten Welt hinbebte und Nagarive, das letzte Bollwerk von Malekiths Anhängern, im Meer versank.
Zum Glück hatten die Dunkelelfen aber auch mächtige Magier an ihrer Seite und deswegen wurden die verbliebenen Festungen durch eben deren Magie über Wasser gehalten und dadurch sind die sogenannten schwarzen Archen entstanden, mit denen dann die Anhänger Malekith und Malekith selber in den Norden segelten, um dann da ein neues Reich zu gründen und das wurde dann eben Nagaroth, wie wir das heutzutage kennen, als das Dunkelelfenreich.
Manche dieser schwarzen Archen bildeten dann auch die Grundlage für neue Städte. Die Arche wurde sozusagen auf Land abgesetzt, bildete eine Festung und die Städte entstanden darum herum. Andere schwarze Archen werden immer noch als schwimmende Festung genutzt, mit denen die Dunkelelfen dann auf Raubzüge gehen können.
Wenn man sich die Gesellschaft der Dunkelelfen halt anguckt, dann ist sie eben genauso düster wie ihre Geschichte. Da steht ganz oben Malekith, er ist der Hexenkönig, der selbsternannte. Morathi, seine Mutter, ist als seine Beraterin tätig, ist wahnsinnig schwierig, die ganze Zeit das TH hintereinander auszusprechen und danach Deutsch weiterzureden. Morathi untergräbt das Ganze aber auch durch ihre Intrigen mit dem Kult der Sinnesfreuden. Das ist ein Kult, der Slaanesh gewidmet ist und der die Dunkelelfen-Gesellschaft immer weiter untergräbt, obwohl Malekith eigentlich nichts mit den Chaos-Dämonen und den Chaosgöttern zu tun haben will. Und darunter funktioniert das im Endeffekt wie eine Mischung aus den Drow aus Dungeons and Dragons und den Skaven. Unter Malekith steht dann eben das Schwarze Konzil. Das ist eine Gruppe von Auserwählten, die in der Hierarchie der Dunkelelfen zwar ganz oben stehen, aber es ist absolut keine Besonderheit, wenn 15 Leute in dieses Konzil reingehen und nur 10 zurückkommen, weil Malekith wieder ausgerastet ist und einfach 5 exekutiert hat. Das gehört halt einfach in der Gesellschaft der Dunkelelfen dazu.
Das zieht sich dann ja auch bis nach ganz unten durch, ne? Also die Dunkelelfengesellschaft würde einfach nicht funktionieren, wenn sie nur unter sich wären. Was ist dann die Lösung? Sklaven. Die Städte quillen über von Sklaven. Diese werden bei Raubzügen mit den schwarzen Archen mitgebracht und müssen ja ihr ganz erbärmliches Restleben dann als Leibeigene der Dunkelelfen verbringen, wo ihr Leben halt absolut gar nichts wert ist.
Ja, und das merkt man halt auch daran, dass die halt den Großteil der rituellen Opfer ausmachen. Die größte Gottheit der Dunkelelfen ist eben Cain. Das ist der Gott des Mordes der Elfen. Und regelmäßig werden Tausende von Sklaven, aber auch gefangene Dunkelelfen geopfert. Und es gibt sogar die sogenannte Todes- oder Hexennacht. Da ziehen die Hexenkriegerinnen durch die Städte der Dunkelelfen und opfern im Endeffekt alles und jeden, dem sie habhaft werden. Also das ist wirklich so eine Nacht, wo die Dunkelelfen, die ja schon Mörder an sich sind und Drecksäcke, ihre Türen verschließen und sich drin verstecken, damit sie nicht geopfert werden. Und die Hexenkriegerinnen sind diese eben Purge. Auch die fanatischsten Anhänger im Kult des Kane. Und deswegen nennen die sich auch die Bräute des Kane.
Und allgemein haben Frauen ja oft hohe Stellungen, sowieso bei den Dunkelelfen. Wenn jetzt auch nicht unbedingt aus feministischen Gründen. Beispielsweise dürfen nur Frauen Magierin werden, da in einer Prophezeiung die Rede davon ist, dass Malekith irgendwann von einem Magier gestürzt wird. Also gibt's halt den Beruf, den früher nur Männer ausüben durften, nur für Frauen, damit genau das nicht passiert.
Ja, und wenn wir jetzt schon da sind, kommen wir halt noch direkt zum Militär der Dunkelelfen. Und das ist relativ typisch für Elfen. Eine hohe Disziplin, eine Schnelligkeit und Eleganz. Aber die Dunkelelfen haben halt auch noch einige Spezialisierungen und zeichnen sich halt auch durch extreme Grausamkeit auf dem Schlachtfeld aus.
Die Hauptkampflinien bestehen meistens aus Schwert- und Speerkämpfern. Besonders sind die Einheiten der Korsaren, die auf Schiffskampf spezialisiert sind, oder die Schatten. Das sind Plänkler-Einheiten, die sich auf List und Handarmbrüste verlassen. Anders sieht's dann bei der Schwarzen Garde aus oder den Henkern von Harganet. Das sind schwer gepanzerte Elite-Einheiten, die mit Hellebarden oder großen Zweihändern bewaffnet sind. Die Dunkelelfen, anders als ja, man das sonst so von Elfen kennt, verlassen sich halt nicht auf leichte Bogeneinheiten, sondern setzen auf sogenannte Dunkeldornen. Das sind Armbrustschützen mit großen Schilden, hinter denen sie dann anlegen können. Und dazu kommen dann noch die schon erwähnten Hexenkriegerinnen, die manchmal begleitet von Blutkesseln fast nackt in die Schlacht stürmen und in ihrer Raserei alle und jeden niedermachen.
Und auch cool finde ich halt die Echsenreiter. Schwer gepanzerte Dunkelelfen, ein bisschen wie Bretonen, nur dass die auf raptorähnlichen Echsen aus den nördlichen Gefilden reiten. Dazu gibt's halt noch riesige Monster bei den Dunkelelfen. Allen voran die Hydra. Ich glaube, unter Hydra kann sich jeder was vorstellen. Es gibt aber auch schwarze Drachen und Manticore, die von den Bestienmeistern gezähmt werden, was halt auch eine Spezialisierung der Dunkelelfen ist. Und da werden die eben für den Krieg eingesetzt. Und im Endeffekt möchte man als unterlegener Feind bei einer Dunkelelfenarmee schon fast von den Monstern gefressen werden, weil man möchte wirklich nicht auf dem Sklavenmarkt von Haganeth landen.
Ja, oder eben seiner schwarzen Arche. Man muss ja auch bedenken, dass die Dinger so groß sind, dass jede Arche auch Heim einer eigenen Armee ist.
Ja, ich glaube, wir könnten jetzt auch noch stundenlang über Dunkelelfen reden. Es gibt ja auch noch zum Beispiel die Assassinen der Dunkelelfen. Das ist ja bei Warhammer das einzige von zwei, oder beziehungsweise eins von zwei Völkern, was Assassinen verwendet, nämlich Dunkelelfen und Skaven, das beste Volk. Oder den Kult der Sinnesfreuden von Morathi oder Hellebronn. Das ist eben die älteste der Hexenkriegerinnen, die sich dadurch verjüngt, dass sie in Blut badet. Und das muss in immer kürzeren Abständen passieren.
Oder Loki, Teufelsherz, der eine ganze Flotte befehligt und irgendwie eine krasse Krakenmaske trägt. Oder Malus Düsterklinge, der sich freiwillig von einem Dämon in Besitz nehmen lassen hat. Easy.
Ja. Das Ding ist einfach, wir brauchen noch Themen, wenn wir einmal mit der groben Übersicht über die Völker durch sind, wo wir noch was tiefer abtauchen können. Ich kann auf jeden Fall mal empfehlen, das PC-Spiel Total War Warhammer zu spielen. Da habe ich auch schon hunderte Stunden rein versenkt. Da kann man nämlich mit allen bekannten Völkern der Fantasy-Welt spielen. Manchmal muss man dafür bezahlen, leider. Aber gerade bei den Generälen trifft man halt auch auf ziemlich viele vertraute Gesichter, die wir auch schon besprochen haben. Und die auch ihre eigenen Spielziele haben, wie zum Beispiel Oger, die Geld verdienen wollen, oder Dunkelelfen, die Sklaven machen wollen und sowas. Es macht auf jeden Fall Spaß.
Und damit können wir auch eigentlich, ne, ich weiß gar nicht jetzt genau, wie viel wir noch übrig haben, aber es sind auch nicht mehr so viele Folgen in der Übersicht der Warhammer Fantasy Völker. Dann würde ich sagen, kommen wir jetzt zur Playlist und haken das Thema Elfen erstmal ab nach zwei Folgen. Ist ja auch ganz gemütlich. Jeremy, hast du dir was Schönes überlegt?
Ich habe mir was Schönes überlegt. Und zwar würde ich gerne auf die Playlist setzen den Titel Menzo Baranzan von Valtteri Halonen. Ich hoffe, ich habe das richtig ausgesprochen. Zumindest den Namen bei Menzo Baranzan bin ich mir ziemlich sicher. Weil das ist eine sehr große Stadt der Dunkelelfen in Dungeons & Dragons. Und da Baldur's Gate 2 eins meiner Lieblings-, mein Lieblingsspiel ist, war es eigentlich klar, dass ich bei den Druhi irgendwas dazu nehmen werde. Wie sieht's bei dir aus, Paul?
Schön. Ich habe mich für Softhearted von, was gibt's denn da zu lachen? Von Anders Baldwin entschieden. Das ist einfach ein super geiler Song. Ich muss sagen, ich muss da ein bisschen mehr an Dark Elder denken als an Dunkelelfen. Aber wir haben ja nun mal einen Fantasy-Podcast. Genau, das ist so, ja, Filmmusik. Ihr werdet sehen. Schönes Lied. Ganz schön.
Guti, dann würde ich sagen, wir schließen die Folge diesmal damit ab. Grabowski war ja leider nicht da. Das
Grüße gehen raus.
Natürlich.
Und hier sei nochmal obligatorisch gesagt, folgt uns auf Instagram, schreibt uns mit Kritik, Anregungen, kommentiert die Spotify-Folgen von uns, das könnt ihr nämlich auch machen, und gebt dem Schirmherrn beim Imperator nichts Neues gerne eine Bewertung bei Spotify, darunter laufen wir ja auch.
Dazu wollte ich noch sagen, wir, oder ich zumindest, lese auch Spotify-Kommentare. Ich kann da nur nicht antworten, weil das über beim Imperator nichts Neues läuft. Zum Beispiel bei der letzten Folge bei den Hochelfen kam, warum wir die Seegarde nicht besprochen haben. Das liegt nicht daran, dass wir die vergessen haben, sondern dass bis jetzt für jedes Volk ein grober Überblick gegeben werden soll. Und wir werden auf jeden Fall in kommenden Folgen, wenn wir mit dem Überblick über alle Völker fertig sind, noch auf einzelne Sachen eingehen. Auch auf vielleicht Einheiten, die wir cool finden, oder wir wollen auch über Bücher sprechen. Alles. Aber dauert noch ein bisschen. Aber ich lese das. Also ich krieg das mit.
Genau. Vielleicht schaffen wir es ja auch mal irgendwann mehr Folgen im Monat zu veröffentlichen. Oder irgendwie kleine Spin-offs oder so. Es ist noch ganz viel Inhalt da, den wir euch bringen können. Freut euch drauf. Und damit entlasse ich euch in den Tag, die Nacht, den Abend. Und wir hören uns nächsten Monat. Tschö mit Ö. Ciao.